Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 373. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute aus den irischen Elfenmärchen vor. Da gab es ja in der vorletzten Episode einen Cliffhanger. Und davor lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der heißt heute, ihr Mädchen seid wie die Kähne. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, hier auf diesem Sofa zu sitzen und Einschlafen-Podcast aufzunehmen, denn ich habe ja jetzt 4 Wochen Pause gehabt. Ich war im Urlaub und habe mich entschlossen, das Mikrofon nicht mit in den Urlaub zu nehmen. Ich glaube, in der letzten Episode habe ich noch angekündigt, dass ich es möglicherweise mitnehme und dass ich nicht ganz genau weiß, ob ich aus dem Urlaub sende. Habe mich dann aber irgendwie relativ schnell dafür entschieden, es nicht zu tun. Ich habe es dann auf Facebook und auf Twitter bekannt gegeben. Auf Twitter ist es relativ untergegangen. Auf Facebook allerdings gab es eine Riesenwelle an Feedback. Sehr positiv. Alle haben mir zu dieser Entscheidung gratuliert. Ich dachte, es gab auch Enttäuschung, aber die war so, ja, wie schade, aber mach mal ruhig. Es war also ja sehr wertschätzend und warmherzig alles und ganz viele Leute haben mir eine gute Erholung gewünscht und das hat mir sehr gut getan. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe natürlich auch eigentlich gar nichts anderes erwartet, aber dass so viel positives Feedback zu dieser Entscheidung kommt, dass ich eine Pause mache, hat mich überrascht und hat mich sehr gefreut. Das war toll. Man redet ja immer so viel über das Internet und die Feedback-Qualität darin. Da gibt's ja leider auch haufenweise Beispiele, wo es nicht so gut läuft. Und ich bin extrem dankbar, dass das, was so bei mir ankommt, doch sehr, 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 sehr positiv ist. Es ist ganz selten mal, dass negatives Feedback kommt. Das ist dann auch okay. Ich nehme mir negatives Feedback ja auch immer leider viel zu sehr zu Herzen. Aber es ist erstaunlich wenig. Gerade im Vergleich zu der großen Anzahl an positiven Meldungen. Genau, und an dieser Stelle dann auch gleich nochmal der Dank an euch für eure Unterstützung dadurch, dass ihr bei Amazon über meinen Link einkauft, dass ihr mir PayPal-Spenden zukommen lasst, dass ihr ja alles Mögliche tut, um mir zu zeigen, dass das, was ich hier mache, für euch einen Wert hat. Auch die Postkarten bleiben irgendwie immer noch beliebt. Ich bekomme noch Postkarten und das ist ganz, ganz toll. Herzlichen Dank dafür und das gibt mir auch die nötige Motivation, hier weiterzumachen. Denn wenn ich merke, euch ist das wertvoll genug, sodass ihr euch eine Postkarte nehmt und einen Stift in die Hand oder irgendwie anderes was tut, um mir Feedback zu senden, dann mache ich hiermit auch gerne weiter. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, damit aufzuhören. War schwer genug, jetzt irgendwie 4 Wochen ohne Einschlafen im Podcast. Ich habe ja auch mit dem Realitätsabgleich Pause gemacht. Da hatten wir jetzt auch 4 Wochen Sendepause. Das war schon irgendwie merkwürdig. Aber nun, so ist es dann. Genau. Urlaub ist dann auch gleich mein Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas anderes erwähnen wollte. Das Fußballspiel von gestern Abend erwähne ich mal nicht. diese rhetorische Wendung des angetäuschten Vorübergehens, dass man dann eben doch nicht vorübergehen oder es doch etwas erwähnt, hat einen Namen. Ich habe das gelernt. Ich hatte früher Lateinunterricht und im Lateinunterricht hatten wir auch das Thema Rhetorik. Und da die verschiedenen rhetorischen Stilmittel haben wir alle gelernt. Ich habe leider jetzt vergessen, wie der lateinische Fachbegriff für die rhetorische für das rhetorische Stilmittel des vorgegebenen Vorübergehens. Ich glaube, so ist die wörtliche Übersetzung dessen. Also, dass man sagt, ich will ja gar nicht darüber reden, dass, und dann redet man eben doch darüber. Hat sich jetzt hier angeboten, weil ich will eigentlich wirklich nicht drüber reden. Aber ihr wisst ja alle, ich bin ein fußballbegeisterter Podcaster. Es ist zwar kein Fußball-Podcast, aber Fußball nimmt immer wieder eine große Rolle ein. Und die zweite Liga hat am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen für die Saison 2016-2017. Und gestern Abend, am Montagabend, ist dann auch endlich der FC St. Pauli mein Lieblingsverein und mein Verein, wo ich Mitglied bin und wo ich jetzt endlich auch eine Dauerkarte habe, in das Spielgeschehen eingetreten bei einem Auswärtsspiel, beim Absteiger VfB Stuttgart. Und ich hatte große Hoffnung auf unsere Mannschaft und ich hatte irgendwie noch das Gefühl, vielleicht sind die Stuttgarter so noch nicht so richtig in der zweiten Liga angekommen. Und ich habe tatsächlich bei einem Online-Wettanbieter 5 € auf Sieg St. Pauli gesetzt, weil ich irgendwie dachte, Mensch, da geht was, wir sind gerade gut drauf. Ging auch was, allerdings nur in der ersten Halbzeit. St. Pauli ist mit 1-0 in Führung gegangen und in die Halbzeit hätte 2-0 führen müssen eigentlich, wenn Buhadus die eine seiner anderen Großchancen reingemacht hätte. Aber in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli leider irgendwie nachgelassen. Ich glaube, da war die Kraft irgendwie dann auch weg, hat sehr viel investiert. Und dann kommt da so einer wie der Alexandru Maxim. Ich glaube, Alexandru heißt er, ne? Und geht einfach hin im Tempo Gegenstoß sozusagen, wie man im Handball sagen würde. Konter im eigenen Stadion und macht ihn sehenswert rein. Das war schon ein schickes Tor. Das 2-1 dann in der 87. Minute kurz vor Ende für den VfB Stuttgart. Ja, das ist dann halt zum Teil eben die individuelle Klasse vom VfB. Verdient gewonnen, würde ich jetzt nicht sagen beim VfB, auch wenn die individuelle Klasse so hoch war. St. Pauli hat eher unverdient verloren. Da wäre ein Punkt irgendwie angemessen gewesen. Aber egal, erstes Spiel, scheißegal. Wäre halt schön gewesen, da was Zählbares mitzunehmen aus Stuttgart, aber hat nicht sollen sein und wir können trotzdem noch Zweitligameister werden, rein rechnerisch. Ich freue mich, dass das wieder losgeht und so eine Auftaktniederlage ist gar nicht so schlimm. Am Samstag geht es schon weiter, dann zu Hause wir zum ersten Mal auf unseren neuen und jetzt dauerhaften Plätzen auf der Gegengerade, ganz weit rechts, aber das wird sicher gut sein, gegen Braunschweig. 15:30 Uhr zur besten Bundesliga-Zeit. Ich freue mich drauf. Na, gut, aber über Fußball wollte ich gar nicht reden. Fußball spielte auch im Urlaub gar nicht so die große Rolle. Wir waren im Urlaub. Wir waren 2 Wochen in Schottland, hatten vor einem halben Jahr oder so bei unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind, angerufen und gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Wir überlegen, vielleicht im Sommer nach Schweden zu kommen. Was macht ihr denn so? Und dann sagten sie, nö, wir wollen eigentlich nach Schottland. Wollen wir uns nicht in Schottland treffen? Und genauso haben wir es dann gemacht. Wir sind dann an einem Freitag in den Flieger gestiegen, um nach Edinburgh zu fliegen. Das war irgendwie frühen Abend, sollte der Flieger gehen. Der hatte dann massiv Verspätung. Wir waren sehr früh da am Flughafen, schon irgendwie so am Mittag so hingefahren, weil naja, auf der Autobahn war Stau und am Flughafen wird gerade umgebaut, dann sagten sie irgendwie, kommen Sie mal lieber 2 Stunden vor der Boarding-Zeit, damit genug Zeit ist für Koffer abgeben und Sicherheitskontrolle. Das ging aber beides relativ fix mit Koffer abgeben und auch die Sicherheitskontrolle war kein großes Hindernis und dann saßen wir da am Gate und bekamen dann zu hören, dass der Flug schon irgendwie eine Stunde Verspätung hat. Wurde dann nochmal aufgestockt auf 1,5 Stunden, die der Flieger Verspätung hätte. Gab es noch eine Schrecksekunde, als dann die Durchsage kam, der Flug ist gestrichen. Also wörtlich, der Flug ist gestrichen, wurde einfach gesagt. Die Fluggäste werden gebeten, wieder zurückzugehen, um eine Umbuchung vorzunehmen. Und die Information, um welchen Flug es denn ging, der dann gestrichen worden ist, kam sehr, sehr spät, als sie dann sagten, nein, nein, es ist nicht der Flug nach Zürich, sondern irgendwie der Flug nach Wien sei gestrichen. Und wir wollten ja aber ganz woanders hin. Und da haben die Angestellten da am Flughafen so ein bisschen schlecht kommuniziert. Vor allem für die Leute, die dann nach Zürich fliegen wollten und schon auf dem Weg zurück waren, war das, glaube ich, alles sehr, sehr ärgerlich. Oder andersrum, die nach Wien. Ich weiß es nicht mehr. Zumindest unser Flug ging. Allerdings so spät, dass dann die Autovermietung schon zu hatte. In Edinburgh. Andrew Clark. Große Autovermietung. Wir haben hinterher nur Mietautos von Andrew Clark gesehen. Andrew? Ich glaube Andrew Clark. Und ja, die hatten halt nur bis 8 geöffnet und wir waren halt erst um 8:30 da. So, wir sind mit dem Taxi ins Hotel, haben da unsere Schweden wiedergesehen endlich und sind dann am nächsten Morgen halt hin und haben da den Mietwagen abgeholt. Große Überraschung, das Auto, das wir gebucht hatten, Peugeot Größe, also die Größe Peugeot 308, war so das Kleinste, was ich mich getraut habe zu buchen. Mit irgendwie 4 Personen und Gepäck müssen wir irgendwie zur Ferienwohnung hin. Das war dann nicht da. Also kein Auto dieser Größenklasse war da. Mussten sie also uns was Größeres geben. Machen sie dann ja auch gern. Ist alles kein Problem. Und das war dann ein Toyota Verso. Also so groß wie ein Opel Zafira, den wir ja schon mal hatten. Oder eigentlich noch einen Ticken größer, hatte ich den Eindruck. Auch der Mazda 5, den wir mal hatten, ist eine ähnliche Größe. Und das war sehr angenehm, sehr groß. Und hatte dann auch, anders als ich gebucht hatte, eine Automatikschaltung. Also ein Automatikgetriebe, was mir natürlich sehr entgegengekommen ist, dass ich dann nicht ständig mit der linken Hand schalten musste, sondern einfach ja mit Automatik fahren konnte. Ich habe auch immer ganz brav auf P geschaltet, wenn ich ihn dann abgestellt habe. Und ja, das war ganz praktisch. Und auch ansonsten war das toll ausgestattet, so mit Sonnendach und Klimaautomatik und ein ganz tolles Autoradio mit Bluetooth, wo wir dann immer Podcasts gehört haben. Oder DAB-Radio, so ganz, ganz feine Sache das eigentlich. Ja, und das war schick. Damit sind wir dann am ersten Tag, also am Samstag, über, wie heißt es? Falkirk? Genau, über Falkirk und durch den Cairngorm National Park nach Inverness oder durch Inverness nach Och gefahren. A-V-O-C-H, Och. War unser erstes Ziel. Aber schon in Falkirk haben wir irgendwie viel Zeit verbracht. Das ist eine kleine Stadt westlich von Edinburgh. In Edinburgh waren wir gar nicht selbst drin, wir sind da nur hingeflogen. Der Flughafen ist so ein bisschen außerhalb. Unser Hotel und die Autovermietung waren auch da direkt am Flughafen. Das heißt, die Stadt haben wir gar nicht gesehen, leider. Soll sehr schön sein, wenn auch sehr touristisch, aber das ist halt so mit schönen Städten. Die bauen dann eben auch auf Tourismus. Sei es drum, ich würde die Stadt gerne nochmal sehen, aber Adobe hat da ja auch eine Zweigstelle, vielleicht muss ich ja mal betrieblich dahin, das wäre ganz cool. Nee, Falkirk ist so ein bisschen westlich, da sind wir hingefahren, weil da das Falkirk Wheel ist, ein Schiffshebewerk der ganz besonderen Art. Das gibt in Schottland sehr viele so Wasserstraßen, Wasserwanderwege eigentlich, wo nicht unbedingt Güterverkehr ist, sondern im Wesentlichen Personenverkehr. Da sind dann so kleine Gondeln, kleine Barkassen, fahren da so durch die ganzen Kanäle. Und bei Falkirk gab es irgendwie eine größere Höhe zu überwinden. Drumherum waren auch noch weitere, lauter ältere Hebewerke. Und das sind so ja eher so kleinere Schleusen, wo dann so das Wasser reinläuft und alles manuell betrieben wird, dann da das Wasser aufgestaut. Relativ gemütlich und nett. Aber bei dieser einen Sache haben sie sich gedacht, hey, wir bauen mal was ein bisschen cooler ist. Da haben sie eine riesengroße Stahlkonstruktion gebaut in Form eines Rades mit 2 Speichen und an den Speichen dran hingen halt große Gondeln, die dann mit Wasser gefüllt eben oben und unten an den Kanal angedockt werden können. Also oben ist der Kanal dann an einer großen Brücke quasi verlängert. Und ja, dieses Rad mit den beiden Speichen kann sich halt drehen. Das heißt, man fährt mit dem Schiff in so eine Gondel rein und dann können halt oben und unten können gleichzeitig Schiffe reinfahren, muss aber auch gar nicht, weil das Gewicht des Schiffes ist da, glaube ich, relativ egal, die ganze Konstruktion ist halt riesengroß und sehr, sehr schwer und das ganze Wasser ist natürlich auch immer drin und dann dreht sich dieses Riesenrad. Ja, es ist tatsächlich wie ein Riesenrad mit 2 Gondeln. Das dauert auch eine ganze Weile, bis sich das rumgedreht hat. Ich habe gar nicht im Kopf jetzt, wie hoch dieses Rad ist. Das hat aber durchaus irgendwie so eine Speichenlänge von bestimmt 30 Metern, ich weiß es gar nicht, müsste ich nachgucken. Aber es ist gigantisch groß. So, eben weil diese Gondeln auch so riesig sind, dass da ganze Barkassen reinfahren können. Es gab dann natürlich auch noch extra Barkassen dort vor Ort, die man halt buchen konnte. Halbe Stunde für irgendwie einen nicht zu vernachlässigen Unkostenbeitrag, womit man dann nur in dieses Rad reinfährt, über diese Brücke, dann durch einen Tunnel in den Teich, und ich glaube, dann fährt man auch schon zurück. Viel weiter wird man damit gar nicht kommen, weil man dann ja auch wieder runter muss, und um dann unten wieder auszusteigen. Haben wir uns nicht gegönnt, sondern sind den Weg einfach nur abgegangen. Man kann da locker hochlaufen, kleinen Hügel hoch. Auf die Brücke rauf kann man leider nicht, aber durch den Tunnel kann man durchgehen. Das ist ganz nett. Da wohnen Schwalben drin in dem Tunnel. Ich hatte ja eher auf Fledermäuse getippt, aber da wohnen Schwalben. Ja, schon mal ein schöner Einstieg in den Urlaub, in die Fahrt. Aber wir wollten ja vor allem Landschaft sehen, und das haben wir dann auch. Nächster Stopp war Pitlochry, ein Ort, der mir empfohlen worden ist. Hey, wenn du durch Schottland fährst, dann halt mal in Pitlochry an und geh zu Robertson's auf Pitlochry, ein ganz toller Whiskyladen. Das hatte ich dann vor. Ich hatte gesehen, dass das auf der Strecke nach Norden irgendwie liegt. Mir war nicht klar, dass wir hinterher noch ganz oft durch Pitlochry durchfahren müssen, weil unsere zweite Wohnung da quasi von dort abging sozusagen. Das heißt, ich habe dann später diesen Whiskyladen noch öfter gesehen, aber es war ganz witzig, der ist gar nicht so groß. Also es gibt in Hamburg einen Laden, der heißt Weinquelle, gibt es auch online, weinquelle.de, und Weinquelle ist zwar von der Fläche her ein Ticken kleiner als Robertson's, hat aber eine deutlich größere Auswahl, ist also vollgestopft mit Whisky und Rum und Spirituosenflaschen. Robertson's war dagegen fast schon spärlich. Also es gab durchaus noch eine große Auswahl, aber im Vergleich zur Weinquelle war das halt eher enttäuschend. Und dazu noch so ein typischer kleiner Dorfsupermarkt irgendwie, wo man noch so Kekse und irgendwie so Plastikspielzeug für Kinder und Wasserflaschen und so, also irgendwie so merkwürdigen Kram kann man auch noch kaufen bei Robertson's. Ich habe mich aber trotzdem dort für eine Flasche Whisky entschieden. Der Urlaub hatte gerade angefangen, und in Pitlochry gibt es eine kleine Distille, Blair Athol, und da habe ich dann mal die 12-jährige Abfüllung probiert, und das war so ganz lecker. Natürlich soll man in Schottland eigentlich keinen Whisky kaufen, wenn man aus Deutschland kommt. Ich hatte tatsächlich vom Flughafen eine Flasche hier Johnny Walker Double Black habe ich mir gegönnt, war gerade im Angebot für 25 Euro die Liter Flasche. Das ist in Deutschland viel günstiger, Whisky zu kaufen, als in Schottland, weil wir eine geringere Alkoholsteuer haben, und die schlägt dann bei Whisky doch ziemlich stark zu. Ja, und von diesem Blair Athol gab es eine Spezialabfüllung, Single Cask, in nicht Fassstärke, aber irgendwie 48%, die es nur dort gab. Das ist so eine, wie heißt, jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf, irgendeine Choice. Also die Marke dieser Sonderabfüllung, das ist so ein unabhängiger Abfüller sozusagen, kannte ich schon. Gibt es auch noch mehr, auch von unterschiedlichen Distillerien, die Abfüllung. Aber diese war halt speziell für Robertson's of Pitlochry, also für diesen Whiskyladen. Das scheint also doch eine Institution zu sein. Gab es eine Spezialabfüllung, und die war günstiger, hatte einen höheren Alkoholgehalt und durch die Seltenheit halt auch irgendwie was Besonderes. Und die kann man halt auch nur in Schottland kaufen. Also habe ich sie mir dann dort gegönnt für schleppische 40 Pfund, glaube ich. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. War eh ein teurer Urlaub, und der war wirklich spektakulär lecker. Oder ist es noch? Ich habe noch ein bisschen was mit nach Hause gebracht. Der Christoph von den Pappkameraden kann sich schon mal auf eine Probe freuen. Also die wird dann auch im Pappkameraden-Podcast nochmal gemeinsam mit Christoph verkostet werden. Ja, genau. Von Pitlochry aus sind wir dann noch ein bisschen so östlich durch den Cairngorm National Park nach Norden gefahren. Und das war schon mal ganz, ganz spektakulär. Also der Nationalpark Cairngorm ist sehr, sehr groß. Und als das so losging mit dem Nationalpark, war es noch so ein bisschen, ja, so sanfte Hügel und man hatte sich das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber es wurde dann immer höher und dann diese Passstraßen, die jetzt nicht wirklich alpenmäßig hoch und steil waren, aber dann nach hinten hin dann doch ganz, ganz spektakulär aussahen. Das war schon toll. Leider war das Wetter dann nicht ganz so toll. Also die Fotos sind alle so ein bisschen grau in grau irgendwie, grün in grau. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und war ja auch dann unser erster Tag mit dem Auto. War ich ganz froh, dass es nicht ganz so steil war. Teilweise schon recht eng, die Straßen. Man musste sich dann auch daran gewöhnen irgendwie, dass überall auf den schmalen Straßen so Passing Places eingerichtet sind, wo man dann reinfahren kann, so Parknischen eigentlich, die man halt nur braucht, oder alle paar hundert Meter ist so eine Parknische, wo man kurz reinfährt, um den Gegenverkehr durchzulassen. Da muss man immer gucken, wenn einer kommt, fährt der jetzt in so eine Parknische oder habe ich jetzt hier gerade eine? Und das läuft aber ganz gut, also das war alles sehr entspannt. Genau, kurz einkaufen beim 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffneten Tesco-Markt in Inverness und dann ab in die erste Ferienwohnung. Und die war spektakulär. Das war also echt toll. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, was wir uns da ausgesucht haben. Wir haben in ganz Schottland nach Ferienwohnungen mit mindestens 8 Schlafplätzen gesucht. Da findet man dann nicht mehr ganz so viele, aber immer noch genügend viele. Und diese war uns aber ins Auge gesprungen. Wir hatten halt bei der ersten nach einer Ferienwohnung in der Nähe von Inverness gesucht. Und diese, das ist so ja, 20 Minuten, Viertelstunde mit dem Auto von Inverness entfernt nach Nordosten auf die Black Isle, eine kleine Halbinsel am Moray Firth. Also der Firth heißt, glaube ich, Seezunge, also Meeresbusen, Meereszunge. Und Moray ist halt einfach der Ort, die Ortsbezeichnung für diese Meereszunge. Da quasi an der Nordküste ist der kleine Ort. Och, und da gibt es eine alte Kirche, die nicht mehr als Kirche gebraucht wird, schon sehr lange nicht mehr. Stattdessen als Ferienwohnung umgebaut ist. Zumindest die hintere Hälfte, die vordere Hälfte ist bewohnt von anderen Leuten. Aber die hintere Hälfte reicht vollkommen aus. Es ist mit Abstand die tollste Ferienwohnung, in der ich je war. Riesengroß. Naja, klar, mit 4 Schlafzimmern und jeweils 2 Betten, beziehungsweise 3 der Schlafzimmer haben Doppelbetten mit auch so einer Bettdecke. Also sollte man halt nur buchen, wenn wirklich auch 3 Paare oder zumindest Menschen, die sich das zutrauen, unter einer gemeinsamen Bettdecke zu schlafen, da verreisen. Das heißt, ja, die großen Mädels haben sich dann eben auch so ein Ehebett quasi geteilt, mochten die ganz gern mit den jüngeren beiden, die ja dann auch junge Mädchen sind, denen wollten wir das dann nicht zumuten. Die haben dann quasi getrennte Betten gehabt und jedes dieser Schlafzimmer ausgestattet mit einem eigenen Duschbad. Eins davon war leider irgendwie dann auf dem Flur, aber die anderen Duschbäder waren so direkt vom Schlafzimmer aus zu erreichen. Wir hatten sogar das größte Schlafzimmer bekommen mit einem Ankleideraum, der eigentlich ein Gang rüber ins Duschbad ist, das dann nicht nur Duschbad ist, sondern auch noch mit einer riesen freistehenden Badewanne, die ich zwar gar nicht benutzt habe, aber ja, also luxuriös bis zum geht nicht mehr. Bei den Betten dachte man zuerst, die könnten bequemer sein, aber waren im Endeffekt deutlich bequemer als die Betten im nächsten Ferienhaus, das wir in der Woche drauf hatten. Also durchaus okay. Und dazu gab es halt noch eine ganze Reihe von Aufenthaltsräumen. Also schon die Eingangshalle ist ein, ja gut, da ist dann so das Treppen, eine Wendeltreppe, die nach oben führt zu den unterschiedlichen Etagen. Und in dieser Eingangshalle ist quasi lichte Höhe, weiß ich nicht, 15 Meter oder so, halt die gesamte Kirchenhöhe sozusagen. Natürlich akustisch eine Herausforderung, aber trotzdem sind da schon mal 2 Sofas, wo man sich so hinlümmeln kann. Dann gab es eine Bibliothek mit so einem Elektro-Kamin, wo man sich das bequem machen konnte mit irgendwie einem Sofa und einer Chaiselongue. Und dann gab es eine Riesenküche, wo man ganz toll kochen konnte. Und mit so einer kleinen Treppe nach oben ging es dann zu einem großen Esstisch, wo wir zu 11 gegessen haben. Wir waren zu nur 8, aber hatten zwischendurch Besuch. Der Falk, von dem ich euch schon mal erzählt hatte, mit Podseed, der Podseed gegründet hat. Ehemaliger Arbeitskollege von mir ist mit seinem Wohnmobil und seiner Familie vorbeigekommen. Da waren wir 11 Personen, konnten da auch locker essen. Und über der Küche ist dann noch das Kaminzimmer, was irgendwie auch riesengroß ist, über die ganze Breite der Kirche geht. Mit irgendwie ja, 2 Sofas und noch irgendwie so Hockern am Kamin und dann irgendwie eine kleine Treppe nach unten geht's noch zu einem extra Lesesessel, wo man eine kleine Kuschelecke hat und dann nach oben ging es quasi noch in das Turmzimmer. Also im Turm war noch ein kleiner extra Raum mit so 3 Bänken an den Fenstern. Also grandiose Ferienwohnung kann ich nur empfehlen. Tower House heißt es in Och, also AVOCH, Tower House, findet ihr bei TripAdvisor. Da habe ich auch eine Rezension hinterlassen. Ist nicht ganz günstig. Wir haben für die eine Woche knapp 1800 Euro gezahlt. Aber mit 2 Familien, 8 Personen, ist es das auch wert. Hat sogar WLAN, das allerdings nicht besonders schnell oder zuverlässig ist. Aber man braucht ja auch nicht unbedingt schnelles, zuverlässiges WLAN in einer Ferienwohnung, wo man vielleicht gerade mal mit Google Maps die nächste Reise raussucht oder vielleicht über Facebook schon mal ein Bild hochlädt. Ich habe da nichts vermisst. Das war ganz großartig. Waschmaschine, Trockner, alles da. Handtücher, Bettwäsche wird gestellt. Ich fand's großartig. Ja, jetzt wollte ich euch in dieser Episode meine Erlebnisse aus der ersten Woche erzählen, vielleicht in der nächsten Episode die zweite Woche. Wenn ich aber in dieser Episode nicht irgendwie wieder die Länge deutlich überziehen will, müsste ich mich so langsam beeilen. Kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil es so viel Tolles zu erzählen gibt. Ich guck mal, wie weit ich noch komme hier. Der Reihenfolge. Ich habe extra, also wir haben Tagebuch geschrieben. Meine Frau und ich schreiben gerne Reisetagebuch, wenn wir im Urlaub sind. Haben extra ein neues gekauft, so ein schönes, dickes Buch. Was ist denn das für ein Hersteller? Ist ja auch egal. Und Paper Blanks, genau. Und da muss ich mal eben nachgucken, was haben wir eigentlich am ersten Tag dann da gemacht. Also wir sind am ersten Tag, wollten wir die Umgebung erkunden, waren ja am Tag vorher irgendwie viel Auto gefahren. Sind sowieso viel Auto gefahren im Urlaub, aber wollten jetzt am zweiten Tag nicht ganz so viel fahren und sind dann auf der Black Isle so ein bisschen Richtung Nordosten gefahren, also Richtung Nordsee, weil uns die Vermieterin gesagt hatte, das war ganz nett, da hing in der Bibliothek hing auch eine kleine Landkarte der Umgebung und da hatten sie mit lauter kleinen Fähnchen Tipps hinterlassen, wo man da hinfahren könnte. Und dann hatte sie uns schon gesagt, hier, wenn ihr Delfine gucken wollt, fahrt mal dahin, irgendwie so ein bisschen nördlich, da ist so ein kleiner Leuchtturm. Und von da aus könne man also vom Land aus Delfine sehen, wenn man Glück hat. Wir hatten eh vor, möglicherweise so als Idee nochmal mit dem Boot rauszufahren, um Delfine zu gucken. Aber sind dann am ersten Tag gleich dahin, haben einen Spaziergang am Strand längs gemacht und tatsächlich war dann da am Leuchtturm schon so eine große Ansammlung von Leuten mit großen Kameras, Spektiven, was weiß ich, Tele, Zoom, sonst was und haben da die Delfine beobachtet. Da war nämlich eine ganze Menge irgendwie mehr, als ich in Portugal vom Schiff aus gesehen hatte, glaube ich. Also da war richtig was los. 7, 8 Tiere waren da bestimmt, die immer mal so ihre Rückenflosse rausgehalten haben, aber auch mal sich zum Sprung gewagt haben. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben, einfach irgendwie Spaß gehabt. Sind dann aber auch irgendwie wieder abgezogen. Also eine halbe Stunde standen wir dann da, haben Delfine geguckt, haben dann da noch 2 Caches, Geocaches gehoben und ja, den Tag dann wieder ausklingen lassen. War insgesamt ein eher ruhiger Tag. Haben dann den Abend damit verbracht, den nächsten Tag zu planen. Das war dann nämlich unser wahrscheinlich längster Trip. Da sind wir in den Norden gefahren. Wir wollten eigentlich ursprünglich mal die gesamten nördlichen Highlands, also alles, was da in Schottland nördlich von Inverness ist, so die Küste abklappern, haben dann aber, weil wir gesehen haben, wie schnell man so vorankommt auf diesen schmalen Straßen, wo ja auch immer mal ein Wohnmobil vor einem ist, das dann irgendwie langsamer ist, und die lassen einen dann zwar immer mal vorbei, wenn die merken, oh, da sind jetzt irgendwie 3, 4 Autos hinter einem, fahren sie eben auch mal in so einen Passing Place rein, um die dahinter fahrenden Autos vorbeizulassen. Das ist alles ganz nett, aber es hält dann immer so ein bisschen auf und man gewöhnt sich dann auch relativ schnell daran, wie langsam man vorankommt. Es hat dann ja auch einen gewissen entspannenden Effekt. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, wir fahren einfach mal möglichst gerade hoch Richtung Betty Hill, war so unsere erste Anlaufstation, um dann irgendwie quasi rechts abzubiegen und dann Richtung Osten an der Nordküste längs zu fahren. Das war ein ziemlich schöner Trip. Durch das Landesinnere hatte es immer mal wieder so ganz lustige kleine Gegebenheiten. Irgendwo war ein Ort, der aus einem Pub und einem zweiten Haus, wo zu verkaufen stand, bestand. Und mehr war da nicht. Ich glaube, der Ort hieß auch nach dem Pub. Und jetzt gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, wie der Ort hieß, aber das war eben ganz, ganz lustig. Naja, und dann sind wir da so die Nordküste längs gefahren. Hatten wir uns spektakulärer vorgestellt, mit lauter so Klippen, die man dann so sieht. Ich glaube, also da waren auch Klippen und wir haben dann immer mal wieder angehalten und sind da so ein bisschen spazieren gegangen. Aber während der Fahrt sah man da jetzt nicht ganz so besonders viel von den Klippen, sondern da muss man halt dann doch immer wieder anhalten. Haben wir auch gemacht. Aber da hätte man eigentlich noch viel mehr Zeit haben müssen, verbringen müssen. Das war irgendwie insgesamt ein bisschen zu ambitioniert, das irgendwie an einem Tag zu schaffen. Na, zumindest sind wir dann über Thurso oder wie auch immer das heißt, bis zum Dunnet Head gefahren und dann noch John O'Groats heißt das. Das ist quasi dann der nordöstlichste Punkt vom schottischen Festland. Kann man da rüber gucken zu den Orkney Islands. Könnte man auch überfahren mit einer Fähre, aber dafür war nun wirklich nicht mehr genügend Zeit. Und ja, das war dann auch der einzige Ort, John O'Groats, genau, wo wir mit Mückenproblemen hatten. Alle haben uns gewarnt vor den bösen Mücken in Schottland. Tatsächlich war das nicht der einzige Ort, wo wir auf Mücken gestoßen sind. Da, wo unser zweites Ferienhaus war, da waren deutlich mehr Mücken noch als in Och. In Och hatten wir gar kein Problem mit Mücken. Aber da bei diesem John O'Groats, konnte man dann so rumlaufen und da war dann noch so ein Aussichtspunkt vom nördlichsten, nee, Dunnet Head war das genau, da war eine Aussichtsplattform vom nördlichsten Punkt des schottischen Festlandes oder so. Und da konnte man sich nicht aufhalten, weil das irgendwie zu voll war mit den Midgets, mit den Mücken. Da haben wir zu viel Probleme gehabt. Mussten wir flüchten. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, war das eigentlich gar kein Problem. Genau, und dann da von der vom Nordostpunkt sind wir dann schnurstracks zurückgefahren, vorbei an den Destillerien Glenmorangie und was war das noch? Ja, zumindest sind wir an zwei Destillen direkt vorbeigefahren, die ich halt, wo ich persönlich schon was getrunken hatte, also die ich halt persönlich kannte quasi. Und da hätte ich sicherlich gerne angehalten, hätte wenigstens mal in den Shop reingeguckt, aber dafür war es dann auch schon zu spät. Ich glaube, die waren dann sogar schon geschlossen. Der Tag war echt ziemlich lang und anstrengend und ja, damit haben wir es dann auch bewenden lassen. War aber nicht unsere einzige lange Fahrt. Ich glaube, der Tag danach war dann quasi zu Hause. Da haben wir uns entspannt. War das so? Ja, genau. Da war Dauerregen. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Glen Morangi und Dalmore war das übrigens, sehe ich hier gerade, Dalmore. Da sind wir dran vorbeigefahren. Tag drauf sind wir wieder viel Auto gefahren. Wir dachten zwar, es sei eine kürzere Autofahrt, aber haben uns dann wieder mal verschätzt. Wir wollten zum Loch Ness. So, jetzt haben wir in der Nähe von Inverness gewohnt und waren quasi dort. Hatten uns als Anlaufpunkt das Schloss, die Burg Urquhart ausgesucht. Urquhart. Ich glaube, Urquhart wird es ausgesprochen. Wir sind dann da auch hingefahren. Allerdings mussten wir da dann schon 20 Minuten warten, um überhaupt auf den Parkplatz drauf zu kommen. Der war halt voll und standen wir da im Stau zum Parkplatz rein. Ja, irgendwann haben wir es halt geschafft und haben dann auch das Glück gehabt, gleich zwei nebeneinander liegende Parkplätze zu bekommen für unsere beiden Autos. Zu acht muss man dann ja doch mit zwei Autos fahren, obwohl ja, sieben hätten bei uns reingepasst, aber reicht halt nicht. Schloss, die Burg Urquhart ist ziemlich klasse, so eine kaputte Burg mit einer ganz bewegten Geschichte, immer wieder hart umkämpft, belagert und am Ende von den Clan-Leuten, die dann da zuletzt gerade irgendwie gehaust hatten, absichtlich zerstört, weil halt ja die Angriffe zu hart waren und haben halt gemerkt, okay, wir können die Burg nicht halten, ihr sollt sie nicht haben, also zerstören wir sie jetzt halt selbst. Und ja, sehr, sehr dramatisch. Und dann gab es irgendwie einen Film, eine Vorführung, wo es dann irgendwie deutsche und französische Untertitel gab, in so einem kleinen Kino beim Visitors Center zu dieser Burg. Sollte man sich angucken, ist ganz nett, kann man eine Menge erfahren. Und dann am Ende, wenn der Film quasi vorbei ist, gibt es eine kleine Überraschung, war schon im Fremdenführer so beschrieben. Ich möchte sie jetzt euch auch nicht nehmen. Es ist nicht so spektakulär, wie man vielleicht denkt. Aber sieht toll aus. Sollte man sich angeguckt haben. Genau, man kann halt einfach rausgehen und zur Burg hin. Kann man irgendwie überall durchlaufen und sich die Räume angucken. Mit einem fantastischen Blick über Loch Ness. Das war auch ein toller Tag mit ganz viel Sonne. Sehr warm auch, sodass wir da im T-Shirt durch die Burg geturnt sind. Ja, das war echt schick. In der Burg selbst gab es dann noch eine kurze Vorführung. Da kam dann ein Schotte und hat uns gezeigt, wie man denn einen Kilt bindet und wie man ein Claymore, so ein Großschwert, großes Breitschwert irgendwie aus der Scheide rauszieht. Er hat sich ein bisschen über den Film, nicht Highlander, sondern Braveheart, lustig gemacht, dass die halt quasi auf dem Rücken getragenen Scheide ihr Schwert irgendwie direkt rausziehen würden. Er meinte, dafür bräuchte man einen Arm, der irgendwie halt irgendwie ja, 1,80 Meter lang sei oder so. Haben die wenigsten Menschen, das heißt, die Highlander haben ihr Schwert halt immer vom Rücken runtergenommen, dann quasi vor der Brust aus der Scheide rausgezogen und dann gekämpft. Anders geht's halt nicht. Man kann das nicht direkt aus der Scheide auf dem Rücken ziehen. Dafür ist es zu lang. Genau. Ja, sehr nett. Kann man gut abhängen. Der Tag war aber noch nicht ganz rum, als wir dann da durchfahren, sondern es war irgendwie so früher Nachmittag. Dann dachten wir, ach, fahren wir nochmal zum Culloden Moor. Das war, heißt das Moor? Der Ort, an dem im Jahre 1745 oder so eine ganz entscheidende Schlacht geschlagen wurde. Bonnie Prince Charles, ein Prinz, der irgendwie aus dem französischen Exil zurückgekommen ist und dann mit einer Schar von Franzosen, glaube ich, und dann durch Schottland gezogen ist, um die ganzen schottischen Clans davon zu überzeugen, dass er der eigentliche rechtmäßige Herrscher über Großbritannien sei, wollte er dann gegen die englische Krone kämpfen und dort im Culloden Moor gab es dann irgendwie die entscheidende, vernichtende Schlacht gegen Bonnie Prince Charles und da ist jetzt halt eine Gedenkstätte zu dieser Schlacht. Das wollten wir noch kurz besichtigen. Also war so mein Eindruck. Ich hatte mich damit vorher nicht beschäftigt, mit diesem Ort. Den ganzen Urlaub über stellte sich raus, dass diese eine Schlacht mit Bonnie Prince Charles, ich glaube, es war 1745 oder 46, dass die also prägend für ganz Schottland ist. Also diese Schlacht und dieser Krieg, der kam dann immer wieder vor. Also ständig ging es um Bonnie Prince Charles und diese Schlacht. Sogar als wir in der zweiten Woche mit dem Jacobite Steam Train über das Glenfinnan-Viadukt gefahren sind, dieser Harry Potter Zug mit dieser Brücke, erzähle ich dann in der nächsten Episode mehr davon. Da hat uns dann der Schaffner gesagt, und wenn wir auf der Brücke sind, müsst ihr Richtung See gucken, denn da steht das Bonnie Prince Charles Monument. Ja, also an jeder Ecke in Schottland begegnete uns Bonnie Prince Charles. Ja, stellt sich raus, dass diese Gedenkstätte riesengroß ist. Also das Museum, da braucht man richtig viel Zeit. Und damit nicht genug kann man, nachdem man sich das Museum angeguckt hat, wo es auch ganz viel zu sehen gibt, mit einem Audioguide, kann man sich ganz viel erzählen lassen, auch auf Deutsch. Und auch da war wieder so ein Historiker, der ganz viel über die Waffen und über wie Amputationen stattgefunden haben, also über die medizinische Versorgung und so aus der Zeit, hat er uns ganz viel erzählt. Sondern man kann dann eben auch rausgehen auf dieses Schlachtfeld, auf diese Wiesen da, wo dann quasi mit einem GPS-gesteuerten Audioguide kann man halt rumlaufen, und per GPS gibt es dann einen Trigger, dass dann erzählt wird, was an der Stelle gerade ist. Hier waren quasi die Rotröcke und haben sich formiert, und da hinten waren dann die Schotten um Bonnie Prince Charles, die Highlander. Und ja, hier wurde das gemacht, hier wurde hier geschlagen und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr groß und ging dann also für uns bis spät in den Abend. Wir waren dann doch ganz schön K.O. am Ende. Und ja, dafür, dass wir uns eigentlich irgendwie einen ruhigen Tag machen wollten, war das dann ganz schön heftig. Der Tag drauf war dann ruhig, da hat es geregnet, und Jan und ich sind dann nur nach Glen Ord gefahren. Nee, Muir of Ord heißt der Ort. Das ist so 20 Minuten weg gewesen von unserer Ferienwohnung. Da gab es die Distillerie für Glen Ord. Ein Singleton auf Glen Ord, genau, eine Distillerie, die gehört zum Diageo-Konzern, also Guinness eigentlich. Ich war ganz überrascht, weil ich die nicht kannte. Stellt sich raus, Diageo hat drei Distillerien, die einen Singleton herstellen. Also Singleton ist nur so ein Markenname. Und in Europa wird halt Singleton auf Dufftown vertrieben. Und der Singleton auf Glen Ord wird ausschließlich da in der Distillerie und in Asien angeboten. Ich habe allerdings bei whisky.de auch irgendwie 2-3 Flaschen davon gefunden. Habe ich dann gleich gefragt, so, wenn ihr sagt, das gibt es nur in Asien, also Malaysia ist, glaube ich, der größte Abnehmermarkt oder Japan für Singleton auf Glen Ord. Dann meinten sie, ja, dann waren die wohl dort in der Distillerie und haben halt ein paar Flaschen mitgenommen. Das geht natürlich, dass man dann einfach ein paar kauft, einfach nur um die mit im Sortiment zu haben. Müsste man glatt mal nachfragen bei whisky.de, wie sie denn da rangekommen sind. Aber ist ja auch egal. Zumindest hat Jan sich dann dort eine Flasche 15-jährigen Singleton auf Glen Ord gekauft. Eben auch, weil er die in Schweden nicht bekommen würde. Und auch, weil er ziemlich lecker war. Also das war auch ziemlich klasse. Und auch spannend, weil die dort auch eine eigene Melzerei haben. Die meisten Brennereien in Schottland melzen ihr Malz ja gar nicht mehr selbst, sondern bekommen es zum Beispiel genau von dort. Aus Muir of Ord gibt es eine Menge Malz. Zum Beispiel Talisca, die zweite Distille, die wir besucht haben, bekommt auch das Malz von diesem Ort. Ja, so eine Destillerieführung kann man mal machen. Wir haben sogar zwei davon gemacht. Besonders spannend ist es eigentlich nicht. Also sobald man weiß, wie Whisky hergestellt wird, braucht man bei der Führung eigentlich schon gar nicht mehr zuzuhören. Denn das, was im Wesentlichen erklärt wird, ist halt dieser Prozess von, wir nehmen Gerste, lassen sie aufkeimen, brechen die Keimung dann ab, damit es Malz ist. Ne? Bei der Keimung wird dann die Stärke in Zucker umgewandelt. Dann machen wir dieses Malz klein, also mahlen es, machen es dann nass mit warmem Wasser und dabei wird dann quasi der Zucker extrahiert. Und dann kommt das Ganze noch mit Hefe zusammen. Die Hefe wandelt den Zucker dann in Alkohol um und das Zeugs wird dann destilliert in Schottland meistens. Zweimal. Einmal auf so bummelig 25% Alkoholgehalt und beim zweiten Mal dann auf über 60% Alkoholgehalt. Ja, also das ist es so im Groben. Da gibt es natürlich noch hier und da Feinheiten, wie das jetzt genau gemacht wird. Am Ende wird das Destillat in Fässer abgefüllt und lange eingelagert. Es lohnt sich natürlich trotzdem, diese Führung zu machen, weil man sonst eben nicht an die Brennblasen rankommt. Und das ist durchaus interessant, sich sowas mal aus der Nähe anzugucken, wie so eine Brennblase aussieht oder auch wie diese Wash Stills aussehen, also die großen Gefäße, in denen die Stammwürze hergestellt wird, also dass der Zucker rausgelöst wird oder wo die wie heißt es? Low Wine? Ich weiß es nicht. Also da, wenn die Hefe in die Stammwürze getan wird und der Gärungsprozess stattfindet, die Hefe dann den Zucker in Alkohol umwandelt, das findet halt auch in so riesigen Bottichen statt und das ist schon beeindruckend, wie viel da so drin ist, wie viel da reinpasst. Ja, es ist schade, dass man sich diese Sachen nicht angucken kann, ohne so eine Führung zu machen und sich jedes Mal das gleiche, den gleichen Vortrag anzuhören. Aber die rechnen wohl auch nicht damit, dass sich jemand irgendwie in mehreren Destillerien so eine Führung anguckt. Ja. Sei es drum. Wir haben uns das dort gegeben und das war auch ein ganz guter Tag zum Erholen. Einkaufen muss man ja auch ständig, wenn man mit 8 Leuten in einem Ferienhaus wohnt, muss man ständig Essen einkaufen, damit man was zwischen die Rippen kriegt. Das ist dann ja auch in Ordnung. Ja. So, und das Letzte, was ich von dem ersten von der ersten Woche noch erzählen will, ach, das passt jetzt noch rein, Isle of Skye, genau, an dem Tag drauf, ich glaube, das war dann schon der Donnerstag, ja, genau, haben wir wieder eine lange Autofahrt gemacht, also bewusst lang, einmal quer rüber in den Westen, wo es über eine Brücke rüber geht auf die Isle of Skye. Da wollte ich halt unbedingt hin. Nicht nur, weil da die zweite Destillerie war, die wir besuchen wollten, nämlich Talisker, die einzige Destille auf der Isle of Skye, sondern auch, weil ich halt gesehen hatte auf Fotos, dass da die Landschaft halt besonders schön ist und ich das mal in Natura sehen wollte. Aber schon die Fahrt dahin. Wir sind da quasi am Stück durchgefahren, haben ihn kaum mal angehalten, um eben nicht so viel Zeit während der Fahrt zu verplempern. Das war spektakulär schön. Also Richtung Westen ist das Land ganz anders, viel steiler, viel höhere Berge, viel schroffere Berge auch und das war wunderschön, da durchs Land zu fahren. Und ja, also ich hätte wirklich an vielen Orten da kurz vor der Westküste oder auch dann da auf der Isle of Skye, wir sind quasi durchgefahren bis zur Talisker Destillerie, die gar nicht im Ort Talisker ist, sondern im kleinen Nebenort sozusagen. Das ist ganz fantastisch. Also schon auf dem Weg dorthin wusste ich, da muss ich nochmal hin. Ich werde also wieder nach Schottland fahren, irgendwann mal in meinem Leben und dann eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus oder was auch immer auf der Isle of Skye oder irgendwie kurz davor nehmen und dann nicht so viele Monstertouren machen. Also das haben wir diesmal ganz bewusst gemacht, dass wir irgendwie 2 Ferienhäuser hatten, von denen wir so sternförmig dann so Tagesausflüge machen wollten, um möglichst viele Eindrücke von dem Land zu bekommen. Aber beim nächsten Mal werden wir ganz bestimmt eben genau dort, Isle of Skye, eine ganze Woche verbringen. Also das kann man locker machen, dass man da einfach eine Woche wandert, glaube ich ganz bestimmt. Da gibt's genug zu sehen, genug zu besuchen. Wir haben halt die Distillerie Talisker besucht und dann nochmal eine Führung gemacht. Die war halt sehr, sehr ähnlich. Vielleicht auch, weil es der gleiche Konzern ist, ist eben auch Diageo. Die ganzen Infotafeln an den einzelnen Stationen, wo dann in 8 Sprachen irgendwie draufsteht, was denn nun Melzen ist und was denn jetzt Waschen und das Gären und das Destillieren ist. Ja, das waren halt identische Tafeln. Und auch der Vortrag war relativ ähnlich. Ich habe dann, weil in der ersten Destillerie Jan und ich allein waren und da jetzt irgendwie alle mit dabei waren, auch die Kinder, bis auf Alex, die hatte keine Lust, sich das anzugucken. Die ist dann stattdessen spazieren gegangen, was auch eine sehr gute Wahl war, weil auch die Gegend um die Destillerie herum ist, war fantastisch. Also ich hätte da auch den ganzen Tag um die Destillerie rumrennen können, weil das wunderschön aussieht da. Also direkt am Wasser mit irgendwie, man kann rüber gucken aufs andere Ufer rüber und da sieht alles toll aus und ja, fantastisch. Genau, ich habe dann die Zeit genutzt, nicht dem Vortragenden zuzuhören, sondern ich habe dann den Kindern auf Deutsch erklärt, was da so an den einzelnen Stationen passiert und das war dann auch ganz nett. Ja, und für mich war es halt auch eins der Washbacks oder Washstills, wie heißt denn das? Da, wo die Hefe dann dazu kommt, wo der Gärungsprozess stattfindet, war leer und von innen beleuchtet und das war halt sehr beeindruckend, da reinzugucken. Da konnte man so eine Luke aufmachen, reingucken. Da hätten halt, ja, also wenn man da reingefallen wäre, wäre man halt nicht wieder rausgekommen. Das ist wahnsinnig tief und wahnsinnig breit und riesige Fässer. Tja. Genau, sehr, sehr schön. Zweiter Anlaufpunkt für uns auf Skye war wieder eine Burg. Das muss ich gerade überlegen, wie hieß die noch? Dunvegan. Genau, Dunvegan ist eine ganz gut erhaltene Burg, also nicht kaputt, sondern kann man halt reingehen und sich da die Räume angucken und da ist dann halt so eine Ausstellung, wie die Räume damals eingerichtet waren, mit einem ganz netten Suchspiel. In den Räumen sind so alte Schlüssel versteckt und den Kindern wurde gesagt, wenn ihr rausfindet, wie viele Schlüssel hier versteckt sind, dann kriegt ihr eine kleine Überraschung. Haben sie dann sehr sorgfältig alle Räume abgesucht nach Schlüsseln und dann am Ende auch die richtige Schlüsselzahl gewusst. Zumindest sagte dann der Mann am Ausgang, ja, das ist, ihr seid die Ersten, die die richtige Zahl rausgefunden haben. Und dann haben sie einen kleinen, so einen Kugelschreiber, Plastikkugelschreiber mit so Wechselfarben haben sie dann bekommen. Ja, nettes kleines Spielzeug. Ging natürlich gleich kaputt, aber was soll man da erwarten? Ist nicht schlimm. War eine nette Sache, weil die Kinder halt abgelenkt waren und nicht genölt haben, dass sie da raus wollten, sondern auch was zum Suchen hatten. Ja, auch spektakulärer Blick, auch alles toll. Ein Garten davor, wo wir es gar nicht dann geschafft haben, da ganz rumzugehen, weil dann noch weiter wollten und auch bei diesem Schloss hätte man wieder einen ganzen Tag verbringen können. Wir haben das ja wie so eine japanische Reisegruppe irgendwie hin, Fotos, Fotos, Fotos weiter, irgendwie relativ schnell abgerissen. Haben versucht, uns irgendwie Zeit zu nehmen und Ruhe zu lassen, aber die Versuchung, dann irgendwie nochmal den nordöstlichen Teil der Insel zu sehen, war zu groß. Und dann sind wir da auch nochmal hingefahren. Da gibt's eine besondere Sehenswürdigkeit. Old Man of Store heißt das. Eine Felsklippe, die so irgendwie relativ freistehend oben am Berghang steht. Also nicht direkt unten am Wasser, sondern irgendwie oben am Berg steht so eine Felsnadel irgendwie. Die heißt Old Man of Store mit Doppel-R. Ja, sind wir hin. Dann musste man da relativ weit hochlaufen. Es war dann schon recht spät, irgendwie so 5:30 am Abend. Kinder müde, starker Wind. Wir sind nicht ganz hochgekommen. Aber ja, hatten auch eben dort nochmal schöne Aussichten, viele Fotos, schöne Seen von oben und ach, es war herrlich. Und auch da wieder, wie gesagt, da kann man wandern, wandern, wandern ohne Ende und sieht ständig neue Sachen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall, also will ich auf jeden Fall nochmal hin. Genau, am letzten Tag in der ersten Ferienwohnung haben wir uns nochmal Inverness angeguckt als Stadt. Unser einziger Stadttag. Inverness ist ein ganz kleines Städtchen, aber sehr gemütlich. Ich glaube, da relativ hohe Lebensqualität das Buch, was wir hatten. Wir hatten zwei mit Lonely Planet und Baedeker von Schottland, beide irgendwie ganz nett. Und einer von beiden sagte, dass Inverness die zweithöchste Lebensqualität für Städte in Schottland bietet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwie Edinburgh oder Glasgow davor liegt, aber die Leute dort sind anscheinend sehr zufrieden. Könnte es auch sein, kleines Flüsschen, nette Brücken drüber, sieht alles ganz beschaulich aus. Kleine Fußgängerzone und ja, ein ganz passabler Italiener. Recht teuer, hat eine ganze Weile gedauert, obwohl die das relativ modern aufgezogen hatten da drin. War aber ein ganz entspannter letzter Tag, bevor wir dann am Samstag aufgebrochen sind Richtung Loch Rannoch und davon erzähle ich euch in der nächsten Episode. Jetzt allerdings kommt der Rilke der Woche, quasi als Trenner vor dem Vorlesen. Er ist auch recht kurz und heißt: Ihr Mädchen seid wie die Kähne. Ihr Mädchen seid wie die Kähne, an die Ufer der Stunden seid ihr immer gebunden. Darum bleibt ihr so bleich, ohne hinzudenken, wollt ihr den Winden euch schenken, euer Traum ist der Teich. Manchmal nimmt euch der Strandwind mit, bis die Ketten gespannt sind, und dann liebt ihr ihn. Schwestern, jetzt sind wir Schwäne, die am Goldgesträhne die Märchenmuschel ziehen. Dabei fällt mir ein, dass ich die letzten 2 Jahre oder so eigentlich immer in der Pre-Show, also wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wenn ihr hier auch mal zugehört habt bis zu dieser späten Stunde, sende ich die Aufnahmen ja live. Ne? Alle 2 Wochen mittlerweile, dienstags abends um 8:30 gibt es hier eine Live-Sendung bei streams.szene.de, könnt ihr live zuhören. Da hören dann immer so ein paar Leute zu und einige davon schreiben dann ganz fleißig Shownotes, die mir helfen, dann irgendwie Kapitelmarken zu haben für die Sendung und eben auch ein bisschen Text, beschreibenden Text, damit ihr die Episoden leichter finden könnt. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Episode sucht, kann man natürlich das Suchfeld auf einschlafen-podcast.de benutzen, aber man kann auch einfach auf Google site:/einschlafen-podcast.de und dann einen Suchbegriff eingeben. Das wäre nicht durchsuchbar, wenn hier nur die Sprache wäre. Die Shownotes helfen dabei, das ist alles durchsuchbar. Ist ja auch egal. Bevor ich die Aufnahme starte, sende ich ja auch schon und unterhalte mich dann kurz mit den Leuten, die im Chat sind. Und normalerweise lese ich dann kurz den Rilke der Woche einmal vor, so damit der nicht prima vista ist und ich ihn nicht zum ersten Mal sehe, wenn ich ihn dann in der Sendung vorlese. Damit ich wenigstens den Rilke der Woche stotter- und versprecherfrei vortragen kann, falls da irgendwie komische Redewendungen drin sind, habe ich heute vergessen. Fällt mir jetzt auf. Bin trotzdem erfolgreich durchgekommen. Ist das nicht großartig? Ja, ich bin stolz. Ihr Mädchen seid wie die Kähne. Jetzt kommt der Vorleseteil aus den irischen Elfenmärchen. Da habe ich vor 6 Wochen einen Cliffhanger angefangen. Die Bekenntnisse des Thomas Burke habe ich nur zur Hälfte vorgelesen. Wir sind auf Seite 148 und ich steige da jetzt mal ein. Es ist immer noch recht lang. Ich bin schon hier bei einer Stunde Aufnahmezeit. Mal gucken, wie weit ich heute vorlese, ob das jetzt zu Ende geht oder ob ich vielleicht nochmal, ich glaube, ich mache nochmal einen Schnitt nach 30, vier, fünf Seiten. Schauen wir mal, was passt. Augen zu und zugehört. Wenn auch einige dieser Handlungen in jener vorhin erwähnten Furcht oder Hoffnung ihren Grund haben, so entspringen doch andere aus dem gemischten Gefühl von Mitleid und Pflicht, welches bisweilen aus dem Herzen eines irländischen Bauern hervorbricht, obgleich es gewöhnlich in einer Decke von Geiz und Trug eingehüllt ist. Daher kamen auch die Worte, die ich einmal hörte und die man nicht missverstehen darf: Wenn wir etwas empfangen, so ist es nur ehrlich, dass wir ein wenig davon wieder zurückgeben. Thomas lässt sich nicht leicht bewegen, von dem stillen Volke zu sprechen, mit dem er in häufigem und genauem Verkehr stehen soll. Glaubt aber jemand an die Elfen und ihre Macht und an die gelegentliche Übertragung derselben auf ihn, so schlägt er es auf besondere Bitten selten ab, sein hohes Vorrecht in Ausübung zu bringen, wenn ein Unglücklicher in der Nachbarschaft von einem Schlag der Elfen ist gelähmt worden. Immer aber will er erst durch Bitten gewonnen sein. Er macht anfangs Schwierigkeit und muss mit einer kleinen freundlichen Gewalt genötigt werden. Bei solchen Gelegenheiten ist er ungewöhnlich feierlich und geheimnisreich und fällt etwa ein Wort von Vergeltung, so verlässt er sogleich den unglücklichen Kranken, weil dergleichen Anerbietung die Überirdischen geradezu beleidigen. Es ist wahr, dass, da der Arbeiter seines Lohnes wert ist, andere, die gleich ihm begabt sind, kein Bedenken tragen von den Kranken, aber erst nach der Genesung eine Belohnung anzunehmen. Es ist aufgezeichnet, dass einmal einer Frau eine ansehnliche Belohnung gegeben wurde, welche, wie Thomas in der geheimen Wissenschaft erfahren war, und welche hier verdient erwähnt zu werden, nicht bloß, weil sie eine Nachbarin und Nebenbuhlerin von Thomas war, sondern auch wegen des besonderen Umstands, dass eine Mutter ihren Namen von ihrem Sohn ableitete. Ihr Sohn hieß Owen und sie überall Owen Zawawa, Owens Mutter. Sie war bei der vorhin erwähnten Gelegenheit überredet worden, einem jungen Mädchen ihre Hilfe angedeihen zu lassen, welches den Gebrauch des rechten Beines verloren hatte. Owens Mutter fand die Heilung sehr schwer. Eine Reise von etwa 9 Stunden war nötig, wahrscheinlich, um einen aus dem stillen Volke zu besuchen, der in so weiter Entfernung wohnte, und diese Reise musste auf dem Rücken einer weißen Henne gemacht werden. Sie kam indessen zustand und zur bestimmten Stunde, wie die seltsame Frau vorher gesagt hatte, nämlich als die Henne mit ihrem Reiter an dem Ziel der Fahrt angelangt war, wurde die Kranke von einer unwiderstehlichen Tanzlust ergriffen, welche sie bei vollkommenem Gebrauch der kranken Glieder zu großer Freude ihrer bekümmerten Familie ein Genüge tat. Die Belohnung war in diesem Falle wie billig ungewöhnlich groß, wegen der Schwierigkeit, eine Henne zu finden, die willig war, mit einer solchen Last eine so lange Reise zu unternehmen. Um Thomas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so muss man gestehen, dass er bei solchen Gelegenheiten völlig uneigennützig ist, wie ich von mehr als einem gehört habe, der davon genau unterrichtet war. Vor einigen Monaten heilte er ein junges Mädchen, die Schwester eines Krämers, der in seiner Nähe lebt, welche der Elfenschlag getroffen hatte, als sie von einer Leiche zurückkehrte und mehrere Tage lang sprachlos geblieben war. Er schlug beharrlich jede Belohnung aus und sagte, dass, wenn er auch nicht so viel hätte, um sich satt zu essen, er in diesem Falle nichts annehmen würde, weil das Mädchen bei der Leiche einen von dem guten Volke, der zu einer eigenen Familie gehörte, beleidigt hätte, und ob er ihr gleich einen Gefallen tun wollte, so könnte er doch nichts von ihr annehmen. Zu der Zeit ungefähr, wo diese letzte merkwürdige Begebenheit sich ereignete, hatte ein Freund von mir, Herr Martin, der ein Nachbar von Thomas ist, ein Geschäft mit ihm abzuschließen und unsägliche Mühe, es zu beendigen. Zuletzt, nachdem alle Mittel der Güte vergeblich waren, nahm Martin seine Zuflucht zu gerichtlicher Hilfe, welche den Thomas zur Vernunft brachte. Die Sache war zu gegenseitiger Zufriedenheit und bei vollkommen guter Laune zwischen beiden Teilen vollführt. Da die Übereinkunft in Herrn Martins Hause nach dem Mittagessen stattfand, so nötigte er den Thomas zu einem Glas feinen Punsch in seinen Saal herein. Er hatte schon längst gewünscht, mit seinem ungewöhnlich begabten Nachbarn ein Gespräch zu geraten, worin er etwas Näheres von dessen übernatürlichen Kräften herausfragen könnte. Und da Frau Martin, welche in dem Zimmer zugegen war, bei Thomas in besonderer Gunst stand, so schien die Gelegenheit günstig. Ja, ich ergreife jetzt die Gelegenheit, hier doch nochmal einen Schnitt zu machen. Das sind echt noch ganz schön viele Seiten. Jetzt habe ich nur 5 Minuten vorgelesen. Aber die nächsten Seiten sind irgendwie so am Stücke. Da gibt es keine so guten Gelegenheiten mehr, glaube ich. Ich lasse euch jetzt endlich schlafen. Ich hoffe, ihr schlaft recht gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche, gute 2 Wochen. Schlaf recht viel und ausreichend viel. Schlafen ist ganz, ganz wichtig. Für die Gesundheit vor allem. Und Gesundheit ist das höchste Gut, was man so haben kann. Denn ohne Gesundheit ist irgendwie alles blöd. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.